Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, dass wir eine ganze Stunde, wahrscheinlich sogar anderthalb, live mit Martin Richter in einem Webinar verbringen dürfen. Natürlich nicht nur wir, sondern auch ihr. Und was machen wir da, Stefan?
Ja, wir geben einmal einen strukturierten Überblick über das Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie diese ganzen Bausteine und Puzzleteile sich am Ende zu einem Gesamtbild ergeben, dass man einfach nicht ignorieren kann. Ja? Also wer seine Zeit nicht in das Thema Steuern steckt, der braucht möglicherweise doppelt so lange, seine Immobilienziele zu erreichen. Genau, deshalb 1,5 Stunden live mit Martin. Anmeldung unter immocation.de/Steuerwebinar. Das Webinar ist kostenlos und wir freuen uns auf dich.
Genau, ich meine ein bisschen Buzzword-Bingo, ja, was einen da so erwartet. Also VV GmbH, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, Umsatzsteuervermietung, Holding, Stiftung wahrscheinlich auch kurz, die perfekte Unternehmensstruktur, wenn man Immobilien kauft. Habe ich was vergessen?
Wir haben einen Rechner. Vererben, verschenken, einen Excel-Rechner zum Simulieren von VV GmbHs. Ja, alles dabei.
Genau. Und Martin Richter, absolut bester Mann für das Thema. Es lohnt sich. 100% kostenlos. immocation.de/Steuerwebinar.
Das Gros der Fälle, gerade in den Häusern, wo den Mietern bewusst ist, dass sie einfach eine Miete haben, die weit unter dem Marktniveau ist, das ist tatsächlich sehr, sehr verständnisvoll. Also ich habe sehr viele sehr positive Mietergespräche, die ich führe, wo ich im Durchschnitt 30-40% Mietsteigerung tatsächlich erzielen kann. Also auch da, wie gesagt, nicht immer, ne? Aber im Durchschnitt ist es die Mietsteigerung, die wir erzielen. Das geht auch mal drüber hinaus und ist auch mal nur auf die gesetzlichen 15 oder 20% reduziert.
Nochmal, immer dazu gesagt, von Mieten, die, keine Ahnung, jetzt ist am Markt üblich 10 Euro ja. Und die sind bei 5.
Sowas, exakt, ne? Genau.
Und dann von den 5 aus nicht 15 hoch, sondern 30 hoch.
Exakt, genau, ja. Richtig, ja, 30 oder 40%. Ja. Das ist halt sehr, sehr häufig, was passiert.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir sprechen heute über den wahrscheinlich größten Werttreiber für eure Immobilieninvestitionen. Wir sprechen über ein Thema, das vielen von euch vielleicht auch Angst macht. Wir sprechen über ein Thema, das auch gesellschaftlich relativ heiß diskutiert wird. Und wir wollen das mal von einer sehr spannenden, nämlich sehr praxisnahen Perspektive beleuchten. Es geht um Mieterhöhungen, um Mietsteigerungen, am Ende auch um logischerweise Win-Win-Situationen und die Lebensräume und Mittelpunkte unserer Mieter. Und ich freue mich sehr, darüber mit Tomek zu sprechen. Hallo Tomek.
Hallo, grüß dich.
Also wir werden im Laufe des Podcasts, Tomek, dich noch ausführlicher vorstellen. Ich kann vorwegnehmen, es könnte keinen besseren geben, als dich über dieses Thema zu sprechen. Und ich möchte ein paar, also wirklich, wir werden es gleich hören, warum. Du hast 300 Mietergespräche in den letzten 4 Jahren geführt. Und wir wollen jetzt wirklich die Geschichten hören, die da passieren. Und ich möchte ein paar einleitende Worte finden, bevor ich dann an dich übergebe und wir ins Thema reingehen. Ich habe es gerade schon gesagt, also das Thema muss man von zwei Seiten, glaube ich, einleiten. Zum einen, die eine Seite ist die Investorensicht. Wir als Investoren, wir brauchen logischerweise über die Zeit Mietsteigerungen. Und wenn ihr eine Immobilie vermietet, wenn ihr sie über Jahre, Jahrzehnte die Mieten nicht anpasst, dann verringert das den Wert eurer Immobilie ganz erheblich. Ja, man kann ja auch Immobilien kaufen, sehr viel günstiger, weil die Mieten über Jahre, Jahrzehnte nicht entwickelt wurden. Das heißt, es ist entscheidend für eure Investition, dass ihr in der Lage seid, auch Mieten zu entwickeln. Ja, auch wenn ihr zum Beispiel eine Immobilie kauft, eben etwas günstiger, weil sie eine schlechte Miete hat, dann wollt ihr mit Sicherheit die Miete entwickeln. Und der Wert einer Immobilie bemisst sich ja eben sehr stark daran, welche Miete sie erzielen kann. Und vielen Einsteigern wahrscheinlich ist das gar nicht so klar, wenn man jetzt so im Immobilienmarkt guckt, wie viele Immobilien eigentlich in einer Under-Rent-Situation sind. Also so weit unter Markt vermietet, dass es auch gar nicht groß möglich ist, in die Immobilie zu investieren, wenn man nicht es schafft, die Miete zu steigern. So, das ist mal die Investorenperspektive. Und wir machen ja auch einige Inhalte dazu auf diesem Kanal, warum es wichtig ist, die Mieten über die Zeit anzupassen. Und logischerweise wollen wir höhere Mieten, weil dann funktionieren unsere Investitionen und unsere Altersvorsorge, unser Vermögensaufbau. Die zweite Perspektive ist logischerweise die Perspektive unserer Mieter. Und das ist eine ganz wichtige Perspektive. Und du hast mir gerade schon im Vorgespräch gesagt, fand ich sehr spannend, niedrige Mieten sind unsozial. Ja, ein bold Statement. Wir werden es gleich tatsächlich auflösen, warum du sowas auch sagst. Und wir wollen hier nicht stehen und sagen, ah ja, also einfach mehr mieten ist alles gut und so. Wir haben ein großes Problem in Deutschland mit Wohnraummangel. Und viele Leute tun sich überhaupt schwer, die steigenden Mieten, die es auch gerade wirklich gibt, auch zu bezahlen. Und deshalb ganz wichtig, wir gehen jetzt hier rein in ein Thema, wo es darum geht, zu schauen, wie können wir Mieten auf ein Marktniveau bringen. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, wie können wir Immobilien viel, viel teurer vermieten, als das am Markt üblich wäre, sondern Immobilien auf ein Marktniveau zu bekommen. Und viel öfter, als man denkt, entstehen dabei Win-Win-Situationen, also zwischen der Perspektive des Investors und der Perspektive des Mieters. War also für mich immer wieder extrem überraschend, ging mir selber so, als ich mein erstes Mietergespräch geführt habe, bei der allerersten Immobilie, die ich gekauft habe. Ich bin da hingegangen und dachte so, ja, also ich komme jetzt hier als Vermieter, will jetzt mehr Miete, das crasht auf jeden Fall und gibt gleich eine große Konfliktsituation, sehr unangenehm. Was dabei rauskam ist, der Mieter wollte auch eine ganze Menge, weil die Wohnung überhaupt nicht gut in Schuss gehalten war vom Vorbesitzer und wir haben dann noch mehr Mietsteigerung vereinbart, als ich überhaupt dachte. Dafür musste ich auch ein bisschen was tun, aber danach ging es dem Mieter besser, der Immobilie besser und mir besser. So, und da wollen wir jetzt wirklich Geschichten aus der Praxis hören. Du hast mir gerade auch noch gesagt, da kommen dann auch Fälle eben, werden wir gleich auch hören, da ist ein Rentenbescheid 800 Euro und die Miete ist schon 500 Euro. Also wir wollen wirklich diese Seite heute auch beleuchten, weil du sie kennst und weil du sie aus der Praxis erzählen kannst. Welche Probleme haben dann auch Mieter, bestimmte Miethöhen zu bezahlen? Und wie kommt man da vielleicht raus, wenn man als Investor ja wirklich auch höhere Mieten braucht, um eben seine Immobilien zu entwickeln und langfristig erfolgreich betreiben zu können? So, viel vorgeredet, weil mir das auch ein Anliegen ist, in dieses Thema auf die richtige Art und Weise reinzufliegen. Und wir kommen dann auch gleich zu einem Vorgehen, wie du solche Mietergespräche angehst. Logischerweise immer mit der Idee, den Bestand und die Miete zu entwickeln, aber eben auch eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Du hast da wirklich ein Vorgehen, das wir gleich auch Schritt für Schritt erzählen können. Wir werden dann auch was lernen, was du als Investor so alles machst. Jetzt fangen wir aber einfach mal vorne an. Erzähl mal 1, 2, 3 Geschichten aus der Praxis und also das ist vielleicht auch noch ein Hinweis, du hast einige Mietergespräche geführt für Immobilien, die wir im Bestand haben, wir kommen auch gleich dazu, wie es dazu kam, aber jetzt fangen wir wirklich mit den Geschichten an, was erlebst du, wenn du auf die Mieter zugehst?
Ja, ganz lieben Dank für die tolle Einleitung und für den tollen Rahmen, den du gesetzt hast. Und das spricht mir wirklich aus dem Herzen, weil das kann ich so an der Stelle nur bestätigen. Es geht nicht darum, als Investor mit einer Gießkanne über irgendeinen Bestand zu gehen und überall die Mieten hochzuziehen, sondern es geht tatsächlich darum, Win-Win-Situationen zu schaffen. Und das erlebe ich in der Praxis immer wieder und das erlebe ich in den Mietergesprächen einfach so hautnah, weil ich bin, ja, wie nennt ein Immocation Coach das auch immer ganz liebevoll, bei den Sofagesprächen. Also ich bin quasi bei den Menschen zu Hause auf dem Sofa, habe natürlich einen hohen Einblick, also ne, ich sehe viele Geschichten, sehe manchmal auch traurige Geschichten und sehe aber auch viele Geschichten, die wir tatsächlich dann zu einem Happy End wandeln können und die sind mannigfaltig. Ich habe einfach mal ein paar mitgebracht. Also wir hatten zum Beispiel eine sehr liebevolle Rentnerin, die hat im 4. OG ohne Fahrstuhl gelebt. Die 80 waren schon sehr, sehr nah, die 80 Jahre. Es war relativ klar, dass sie die ersten Mobilitätseinschränkungen hat. Sie hat schon eine halbe Stunde gebraucht, um in ihre Wohnung zu kommen. Hatte sich auf jedem Zwischenpodest, konnte sie sich ausruhen und hinsetzen. Und sie war halt sehr höflich, schüchtern, wollte aber auch möglichst niemandem zu Last fallen. Und war in einer Wohnung, die viel zu groß war, war in einer Dreizimmerwohnung alleine. Hatte überhaupt gar keine Möglichkeit, sich neu zu orientieren. Von dem Voreigentümer wurden die Nebenkosten nicht korrekt weitergerechnet. Allein das Weiterberechnen der Nebenkosten, also die korrekte Aufschlüsselung der Nebenkosten, hätte schon für ein komplett finanzielles Desaster bei der Dame gesorgt. Weil das war die Dame mit dem 800 Euro Rentenbescheid und schon 500 Euro Miete. Von der normalen Mieterhöhung schon überhaupt gar nicht zu sprechen. Und die Wohnung war natürlich auch in einem Zustand, der, ja, ich würde mal sagen, in den letzten 40 Jahren ist in dieser Wohnung nichts passiert. Ne? Und wir haben dann geschaut, wie können wir dieser Dame helfen, und wir haben sie unterstützt, tatsächlich eine neue Wohnung zu finden, und haben für sie Bewerbungsunterlagen fertig gemacht, sind vorstellig geworden bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, und siehe da, da ist sie dann auch untergekommen im altersgerechten Wohnen, also nicht ein Altersheim, sondern altersgerecht. Sie hatte eine eigene Wohnung, was ihr sehr wichtig war, weil sie wollte noch selbstbestimmt leben. Hat aber die Möglichkeit, unten in der Gemeinschaftsküche auch bekocht zu werden. Ne? Also je nachdem, wie ihr Zustand und ihre Mobilität und ihre Fähigkeiten sozusagen da waren, konnte das perfekt dadurch für sie gelöst werden. Und die Dame ist tatsächlich noch dankbar, dass wir über das Thema Mieterhöhung, worum es ja eigentlich ging, ne, dann für eine komplette neue Wohnraumlösung für sie gesorgt haben, die sie alleine vielleicht gar nicht erschaffen könnte, weil keine Kinder, keine starken Bekannten, die ihr irgendwie helfen konnten bei der Wohnungssuche in einer Stadt wie Berlin mit angespanntem Wohnungsmarkt, tatsächlich auch eine Katastrophe für sie, irgendwie sich an dem Wohnungsmarkt überhaupt zu beteiligen und zu versuchen zu bewerben. Das würde überhaupt gar nicht funktionieren. Und das sind halt auch solche Geschichten, die wir erfahren.
War das schwer, eine altersgerechte Wohnung für sie zu finden?
Es war nicht einfach, aber wir hatten tatsächlich Glück. Also wir hatten tatsächlich Glück. Und das Gute dabei war, dass sie bei der Wohnungsbaugenossenschaft sogar schon bekannt war, weil sie vor mehreren Jahren sich selber schon mal beworben hatte. Also sie hatte sich schon mal selber beworben, war aber an dem Thema gar nicht dran. Und als dann die Akte wieder nach oben kam, konnte sich die Sachbearbeiterin sogar an die Dame erinnern. Ja, weil die ist natürlich ganz klassisch vor mehreren Jahren da ins Büro reingegangen und hat sich nicht beworben. Und als sie diese Akte wieder in der Hand hatte, mit Bewerbungsfoto und allem drum und dran, wie wir das so gemacht haben für sie, mit allen Nachweisen, war das auf einmal der Kick, der dazu gesorgt hat, alles klar, dass sie vorgezogen wurde und diese Wohnung bekommen hat.
Und die konnte sie sich dann leisten?
Ja, sie hatte tatsächlich sogar danach mehr Geld in der Tasche als davor, weil die Wohnung günstiger war als die jetzige Wohnung. Und die normale.
Weil sie kleiner war wahrscheinlich auch, oder?
Kleiner, genau. Sie war natürlich kleiner, ne? Und sie war sozialer Wohnungsbau. Ne? Mhm. Also auch sozial gebunden, und deshalb hat das für sie super funktioniert.
Ne? Ja, ja. Das bedeutet jetzt wieder die Investorensicht, die Wohnung ist leer und kann zur marktüblichen Miete vermietet werden. Möglicherweise, ich weiß es nicht, aber kann sein, die war zur Hälfte vermietet, ne? Zur marktüblichen Miete. Und das macht für den Investor in dem Fall dann natürlich eine Menge Sinn, auch diese Unterstützung wirklich anzubieten.
Exakt, definitiv. Also diese Extrameile ist es immer wert. Oder das Objekt kann dann verkauft werden, renoviert und verkauft werden und was auch immer, ne, und kann dann einfach anders verwertet werden. Aber das Gute bei der ganzen Geschichte ist, dass halt für diese Dame tatsächlich eine Lösung erarbeitet wurde, die für ihre Lebensumstände funktioniert. Weil was wir haben, gerade in angespannten Wohnungsmärkten, ist ja so ein, ja, ich würde es mal so ein Lock-in-Effekt sagen, ne, dass gerade auch Ältere in den Wohnungen verbleiben, die viel zu groß sind, diese Wohnung dann natürlich auch blockieren für Familien, die diesen größeren Wohnraum brauchen, wo dann natürlich noch ein ganz viel, viel größerer Preisdruck entsteht, weil halt einfach über Jahre lang nicht die Miete erhöht wurde und es gar nicht, ja, die Notwendigkeit für die Mieterin auch war, umzuziehen, ne, und ihre Lebensumstände anzupassen. Und das Schöne war, dass wir ihr jetzt helfen konnten, weiter ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es hätte auch ganz anders sein können. Es hätte auch so anders sein können, dass sie es gar nicht mehr entscheidet, dass sie nicht mehr durch die Mobilität gar nicht mehr reinkommt in die Wohnung, dass sie abgeholt wird, ne, ins Pflegeheim sozusagen kommt und den Prozess gar nicht mehr mitbestimmen kann. Und das war auch für sie, also ich habe vor 3 Monaten das letzte Mal mit ihr gesprochen. Also sie ist nach wie vor super glücklich und dankbar und freut sich. Ne? Also es ist wirklich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Ja, ja.
Aber ich habe auch andere Fälle, die sowohl für den Investor als auch natürlich für die Mieter absolute Win-Win-Situationen waren. Wir hatten zum Beispiel eine Wohnung, wo wir jemand hatten, der Bürgergeldempfänger war. Und für ihn war das auch klar, dass es keine temporäre Situation ist. Es ist nicht etwas, was quasi jetzt für eine Zeit war, sondern er hat sich für sich damit abgefunden. Er hatte, war auch als Bundeswehrsoldat im Kriegseinsatz, hatte, wie er es gesagt hat, so eine posttraumatische Belastungsstörung auch dadurch. Und für ihn war das sozusagen einfach klar, dass das dass es da keine große Veränderung mehr geben wird in seinem Leben und noch eine zweite Karriere geben wird oder so etwas. Also er hat sich da in diese Situation abgefunden. Und er hatte eine Bekannte, die, weil es eine Zwei-Zimmer-Wohnung war, die er gerne einziehen lassen wollte. Die war sogar schon von Obdachlosigkeit betroffen, also war in so einer temporären Obdachlosigkeit. Also Obdachlosigkeit heißt ja nicht unbedingt immer nur wirklich auf der Straße sitzen und betteln, ne, sondern Obdachlosigkeit hat sehr, sehr viele Facetten. Das kann auch nur sein, dass man über mehrere Wochen nur bei Freunden unterkommt, ne, und oder in anderen temporären Unterkünften unterkommt und gar nicht richtig einziehen kann. Wir waren dann als Vermieter einverstanden, haben sie einziehen lassen, haben daraus dann zwei Verträge gemacht, also haben quasi jedes Zimmer einzeln vermietet, haben die KDU-Sätze sind Kosten der Unterkunft, natürlich optimal genutzt und konnten diesen beiden Mietern dann auch noch einen riesen Mehrwert bieten, weil dadurch hatten wir die Möglichkeit, die Wohnung zu renovieren. Wir konnten die Wohnung renovieren, wir haben sogar die Wohnung noch aus unserem Budget noch zusätzlich möbliert, also nicht nur die Küche, sondern haben auch noch Möbel mit reingestellt, weil das halt wirtschaftlich funktioniert hat. Und auch das war wieder einfach eine Win-Win-Situation für beide, ne? Also tatsächlich sogar eine Win-Win-Situation, weil wir sogar noch einer Dame durch unser Einverständnis sie quasi vor echter Obdachlosigkeit bewahrt haben.
Also, ich versuche mal zusammenzufassen, mehr Bürgergeld am Ende bekommen. Ne?
Exakt.
Dadurch, dass auch zwei Personen drin leben.
Genau.
Was beide eben so wollten. Also eine Frau von der Obdachlosigkeit eigentlich rausgeholt, die Wohnung renoviert, das heißt den Wert der Immobilie dadurch auch gehoben und deshalb kann man eigentlich ja von Win-Win-Win sprechen.
Exakt. Genau. Und ja. Das sind tatsächlich meine Lieblingscases, ne? Also ja. Es geht nicht darum, dass man einseitig irgendetwas bestimmt, ne? Sondern selbst wenn man das Recht dazu hat als Vermieter. Es geht tatsächlich, in meiner Welt geht es darum, wie kann ich den Mietern dienen? Was kann ich für die Mieter tun, was den Mietern hilft? Und es kann natürlich auch sein, dass man manchmal auch gegensätzliche Interessen hat. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber häufig ist es so, dass die Interessen in die gleiche Richtung gehen, so wie in deinem Fall. Es ist einfach eine Verbesserung des Wohnraums und es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man Menschen ein Zuhause geben kann und diese Lebensumstände verbessern kann. Und natürlich wird man als Investor dafür auch belohnt, überhaupt gar keine Frage, mit der mehr Mieteinnahme. Aber ich selbst habe eigentlich so den Slogan bei dem Thema Mieterhöhung, sei kein Arschloch. Also mach das so, und damit meine ich nicht, oh, der Mieter will keine Mieterhöhung, dann mache ich die nicht, sondern ich meine damit, such Lösungen. Ja. Und es gibt Mietverhältnisse, gerade auch bei Rentnern, die haben nach der Mieterhöhung auf einmal mehr Geld in der Tasche als vor der Mieterhöhung, weil sie vorher bereits Anspruch hatten auf Wohngeld, den Antrag aber nie gestellt haben, sie niemand an die Hand genommen hat, wir das dann einfach unterstützen, sagen, alles klar, wir machen alle Anträge für dich fertig, lieber Mieter, liebe Mieterin, ne, hier musst du nur unterschreiben, und auf einmal wird der Wohngeldantrag bewilligt und die Menschen haben ja kurioserweise mehr Geld in der Tasche als vor der Mieterhöhung. Mhm. Also solche Storys erlebt man immer wieder auch, und die sind auch sehr, sehr bewegend.
Ja, also wir wollen nicht hier quasi pseudo-moralisch erscheinen. Das, was du erzählst, meinst du so? Wir kennen uns, ich kenne dich, ich weiß, wie du mit Menschen umgehst. Und erstmal ganz klar, das ist ein Geschäft. Also eine Immobilie zu kaufen, zu betreiben, zu vermieten, das ist ein Geschäft. Und man braucht Mieteinnahmen dafür. Aber wie es bei vielen Geschäften tatsächlich auch so ist, wenn man sich ernsthaft wirklich auf den Stuhl des Gegenübers setzt, in dem Fall des Mieters, sich wirklich um die Bedürfnisse des Mieters kümmert, dann kommt man am Ende zu Lösungen und löst Probleme, die dazu führen, dass am Ende auch das Geschäft und die Investition gut funktioniert.
Exakt.
Und es gibt, wir kommen ja gleich zu dem Vorgehen, ne? Also es gibt Leute, ganz, ganz viele Leute, und die allermeisten gehen, glaube ich, nicht diesen Weg, den du so ausführlich gehst, und diese Extrameile wirklich, wirklich sich darum zu kümmern. Und das wird dann auch in großem Maße als Investor belohnt, wenn man das eben auf diese Art und Weise macht, ne? Und das andere Ende der Fahnenstange ist ja, ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt der Vermieter, mir gehört das jetzt, ich gehe da auch nicht mal persönlich hin, ich lasse jetzt Anwälte gute Briefe formulieren und drücke einfach irgendwie durch, was irgendwie maximal möglich ist, oder noch schlimmer, wie man irgendwie Investoren kennt, die dann, gab es ja Geschichten aus Berlin und so, Sonntagnachmittag kommt der Presslufthammer vor die Tür, bis die Mieter dann ausziehen und keinen Bock mehr haben, da zu wohnen, damit man neu vermieten kann und so. Das ist so ein bisschen die Fratze der Immobilienwirtschaft, wie ich finde. Und das, was du machst, sagst du ja selber auch, das hat ja nicht immer Erfolg, ne? Also du versuchst, die Bedürfnisse zu verstehen. Und ich will es auch nur nochmal sagen, das gilt bei uns im Bestand und ich weiß auch bei dir, bei allem, was du tust. Also wenn da jetzt sinngemäß, ja, Oma Erna nehmen wir immer gerne. Da gibt es auch nichts weiter zu lösen, sondern die will da wohnen bleiben und die hat nicht mehr Geld und die ist schon lange in der Wohnung drin und da kann man nichts machen, dann ist das auch okay und gut so und da muss man auch gut sein lassen. Ja, deswegen hat man wahrscheinlich noch andere Wohnungen, vielleicht im selben Haus, wo dann was möglich ist. Ich glaube, da muss man dann auch den Lebensmittelpunkt entsprechend respektieren.
Exakt. Allerdings vielleicht auch mal, um Chancen zu sprechen, also wieder aus der Investorenbrille. Die Chancen auf Mietsteigerung sind tatsächlich bei über 90%. Das sind die Chancen. Also 90% der Fälle schließen wir mit einer einvernehmlichen Mieterhöhung ab und die sogar auch sehr, sehr häufig über den Kappungsgrenzen ist. Einfach weil diese Mehrwerte geschaffen werden, weil der Mieter auch davon profitiert, ne? Weil es auch auf beiden Seiten diese Win-Win-Situation gibt. Und bei dem Rest fällt man dann natürlich auf die gesetzliche Mieterhöhungsmöglichkeit runter. Aber auch da, selbst wenn wir nur die gesetzliche Mieterhöhung vereinbaren oder durchsetzen, auch da bieten wir unsere Unterstützung an. Und das meine ich mit sei kein Arschloch, auch nicht als Vermieter, ne, sondern nimm dann auch den Mieter an die Hand oder biete es ihm zumindest an und sag, wenn in irgendeiner Form und Weise unterstützt werden kann, super gerne. Es gibt sehr viele Menschen, die einfach mit der Bürokratie überfordert sind, ne, und die dann jemanden brauchen, der sie wirklich an die Hand nimmt und sagt, alles klar, das habe ich ausgefüllt, das habe ich aus ihren 3 Bescheiden recherchiert, hier müssen wir eine Unterschrift machen. Sagen Sie bitte Bescheid, sobald das Amt geschrieben hat und ich formuliere dann wieder die Antwort oder was auch immer. Also ja, einfach auch den Mietern dann dienen, ne, dafür. Ja. Und das hilft extrem. Ne? Ich habe noch eine besonders traurige Geschichte noch mitgebracht von einer super günstigen Miete. Ne? Da hatte ein Mieter auch tatsächlich in Berlin eine Miete von gerade mal 300 Euro. Ne? Und jetzt könnte man sich sagen, Jackpot, ne? Eine Miete 300 Euro in Berlin, das ist ja wie ein Lottogewinn. Ne? Das ist ja fantastisch. Aber es gibt halt auch eine andere Seite dieser Medaille. Ne? Und zwar, wer hat mir aufgemacht? Es hat mir ein 70 Jahre alter Mann aufgemacht. Und das Einzige, was er anhatte, war eine Windel. Das war tatsächlich das Einzige. Und das war nicht irgendein Fetisch oder irgendwie so etwas, sondern es war einfach eine Inkontinenzwindel, die er tragen musste. Er war in prekären Lebensumständen in dieser Wohnung. Das ganze Haus wurde von einem Co-Investor von uns gekauft. Und da war ich quasi auch in der Mission unterwegs, für ihn diese Mietergespräche halt durchzuführen. Am Ende des Tages hat ihm diese günstige Miete die ganzen Jahre davor nichts gebracht. Der vorige Vermieter, der das Haus verkauft hat, war überfordert mit dieser Immobilie. Die Dusche hat bei dem Mieter seit 4 Jahren nicht funktioniert. Von den 3 Öfen in der Wohnung hat nur noch einer funktioniert. Das war der in der Küche, der sozusagen funktioniert hat. Der Mann hat das ganze Jahr Holz gesammelt auf den Straßen Berlins, hat er quasi Holz eingesammelt, um im Winter heizen zu können. Da kann man nun sagen, hey, es ist fantastisch, dass er so eine günstige Miete hatte. Oder wäre es doch vielleicht angebrachter, wenn er eine gerechtere und fairere Miete hätte, dafür aber eine Zentralheizung hat, dafür halt nicht Holz sammeln muss und dafür vielleicht auch einen Mieter und einen Vermieter hat, der sich dafür interessiert, was da passiert. Na? Wir haben dann im Kontakt mit der Sozialarbeiterin ihm auch helfen können, weil er hatte zu dem Zeitpunkt sogar noch nicht mal eine Krankenversicherung, haben dann die Schritte in die Wege geleitet, dass die Sozialarbeiterin ihn dabei unterstützt, dass er richtig krankenversichert wird. Da gab es noch Sprachbarrieren, die noch mit dazu kamen und alles drum und dran. Und jetzt in diesem Jahr wird dann auch zum Ende des Jahres die Zentralheizung eingebaut. Und die Mietsteigerung, die er erfahren hat, die auch natürlich sozialverträglich war, hat dazu beigetragen, dass sich seine Lebensumstände radikal ändern. Ne? Also wirklich sozusagen radikal ändern. und er eine ganz, ganz andere Lebensqualität hat. Und das sind auch ja auf meiner Seite so die schönen Geschichten, die man da auch mitnimmt, dass es nicht nur darum geht, irgendeine Mieterhöhung durchzusetzen, sondern dass es auch darum geht, den Menschen zu helfen und zu schauen, wo kann man helfen. Und das ist natürlich nicht bei jedem der Fall. Ne? Es gibt genug Fälle, die brauchen keine Hilfe, die sagen, das ist mein Katalog, den will ich haben, bitte abarbeiten, dann bin ich auch bereit, die Erhöhung, ne, über der gesetzlichen Erhöhung mitzuziehen. Sagt man, alles klar, du hast es vorhin schön als Geschäft formuliert, da macht man das Geschäft sehr, sehr schnell und auf Augenhöhe und mit Handschlag. Aber gerade wenn man Mieter hat, die vielleicht nicht auf Augenhöhe sind, macht es total Sinn, wirklich auch mit dem Herzen dabei zu sein und sie zu verstehen, ihre Position zu verstehen, verstehen, warum sie dahin gekommen sind und dann zu schauen, wie kann man ihnen helfen, wenn sie Hilfe wollen. Ne? Auch nicht jeder möchte Hilfe und akzeptiert die Hilfe. Aber wenn sie Hilfe wollen, finde ich es ja für uns tatsächlich auch gesellschaftlich eine absolute Verpflichtung, gesellschaftlich auch Mieter dann auch zu unterstützen und natürlich damit wieder auf der Investorenebene belohnt zu werden mit einer höheren Miete.
Er konnte sich die höhere Miete leisten, offensichtlich?
Ja, das Amt hat das übernommen. Ne? Mhm. Das Amt hat das übernommen. Es war alles in den angemessenen Sätzen. Das war natürlich ein höherer Sprung, aber dadurch, dass das funktioniert hat, war es für ihn auch keine höhere Belastung.
Ja. Okay, eine Geschichte noch, würde ich sagen. Dann gehen wir mal zum Vorgehen rüber, ja, dass wir es ein bisschen systematisieren, aber ich finde es wichtig, diese Geschichten zu erzählen, dass man versteht, was da passiert und eine Immobilie nicht nur eine Zeile in der Excel-Liste ist.
Ja. Exakt, ja, das ist tatsächlich sogar auch meine Lieblingsgeschichte, weil sie auch so mit meinem persönlichen Rekord in Verbindung geht. Ich habe tatsächlich eine Miete um sagenhafte 112% gesteigert. Und im ersten Moment würde man sagen, 112% Mietsteigerung, wer unterschreibt denn so etwas? Mhm. Was hat denn der Tomek da gemacht? hat er das in irgendeiner Form und Weise verschleiert oder was ist da passiert, ne? Dass das sozusagen der Fall ist? Nee, ganz im Gegenteil, auch da haben wir einfach zugehört. Wir haben uns hingesetzt, haben zugehört, haben die Situation verstanden und haben verstanden, wo die Herausforderungen der Mieter sind. Das war ein sehr angenehmes Rentner-Ehepaar. Die sind gerade tatsächlich frisch in das Rentenalter gestartet. Und sie hatten eine super hohe Verbundenheit zu dem Haus. Sie waren seit über 40 Jahren Mieter. Und die Dame war allerdings schon ja gesundheitlich leicht eingeschränkt. Also sie war mit so einer Sauerstoffzufuhr ausgestattet und konnte dann halt mit so einer Sauerstoffflasche oder so einem Sauerstoffgerät sich nur durch die Wohnung bewegen oder auch aus der Wohnung heraus. Es war auch in der dritten Etage die Wohnung. Die Dame ist da schon ja kaum noch rausgegangen aus der Wohnung, weil es einfach immer wieder eine große Belastung war für sie. Und wir haben tatsächlich im Erdgeschoss, was eine ehemalige Gewerbeeinheit war, wo der Vertrag ausgelaufen ist, eine komplett neue Wohnung für sie erschaffen, tatsächlich auch nach ihren Vorstellungen. Also sie konnten mitdiskutieren, was sie gerne hätten, was ihnen wichtig wäre, was ihnen nicht wichtig war. Wir haben eine Terrasse erschaffen, die es vorher auch nicht gab. Es wurde ein toller Hobbyraum noch mit angeschlossen und es war einfach auch eine Wohnung, die natürlich gleich auch schon, obwohl da keine Behinderung vorlag, aber die langfristig natürlich auch schon behindertengerecht war, weil bodentiefe Duschen eingebaut worden sind, ne? Und dadurch extra breitere Türen und so etwas, weil wir einfach wussten, alles klar, wird sich der Gesundheitszustand dieser Mieterin verschlechtern, dann ist es einfach notwendig, dass das wirklich für sie auch die letzte Station ist. Ne? Also, dass sie nicht nochmal irgendwann mal ausziehen müssen, weil sie diese absolute Verbundenheit zu dem Haus hatten. Sogar ihre Tochter hat mit in dem Haus gewohnt. Das war einfach ihnen super, super wichtig. Und sie konnten sich das leisten. Und auch sie haben natürlich, und das war ihnen bewusst, sie haben jahrelang davon profitiert vorher, dass sie eine günstige Miete hatten. Sie hatten einen sehr, in Anführungsstrichen, sozialen Vermieter, der aber das Haus natürlich nicht in einem super Zustand hinterlassen hat. Einen Zustand, den wir dann wiederum lösen mussten. Und dadurch hat sich tatsächlich so eine Mietsteigerung ergeben, die aber auch wieder nur darauf fußte, dass wir zugehört haben, dass wir die Situation verstanden haben und dass wir die Situation für die Mieter gelöst haben, so dass das eine Bereicherung für sie war und dass auch dann jemand dankbar sein kann für eine 112-prozentige Mieterhöhung. Und das ist so, ich sage so, wow, es funktioniert. Wir waren mit einem Schlag auf Marktniveau und die Mieter waren mit einem Schlag auf einmal in einer frisch sanierten Wohnung, die auf sie zugeschnitten war und ihren Bedürfnissen entsprochen hat. Und das war auch wieder eine absolute Win-Win-Situation.
Auch hier wieder die Frage, die konnten sich das leisten.
Ja, genau. Ja. Ja, waren, er hatte einen sehr guten Job bei der Bahn. Ne, und war sehr gut aufgestellt, auch in der Rentensituation. Ne, mhm. Und auch da, wir hätten überhaupt gar nicht die Möglichkeit, sie dazu zu zwingen. Ne? Also einfach auch mal das. Ne? Sie hätten genauso gut sagen können, nee, wir bleiben in der oberen Wohnungen. Ne? Wir legen Wert darauf, dass es nur die gesetzlichen Erhöhungen gibt und dass sie auch nur das machen, was sie machen müssen. Ansonsten ne, haben wir keinen Anspruch. Auch das hätte die Lösung sein können. War es aber in dem Fall nicht, sondern es war eine Lösung, die sowohl den Mietern als auch uns als Investoren extrem geholfen hat.
Ja. Jetzt muss man wahrscheinlich dazu sagen, jetzt haben wir 4 Geschichten gehört, die natürlich besonders anschaulich den Win-Win rausarbeiten. Du hast gerade schon gesagt, das ist bei weitem nicht überall möglich. Ne? Also das sind jetzt schon ja, extreme Fälle mit auch extremem Ausgang und wo man auch wirklich extrem unterstützt hat und dadurch wirklich viel tun könnte. Was würdest du sagen? Also wir haben mal geschätzt am Anfang, ne? Du hast irgendwie vielleicht 300 Mieter Gespräche geführt. Und jetzt muss ich noch einen Zusatz machen, weil ich das auch an der Stelle immer sagen will. Und das sagen wir so oft auch. Ihr merkt schon, es geht darum, wirklich im Dialog zu sein. Und wer sich jetzt vielleicht überfordert fühlt und sagt, oh Gott, ich kaufe jetzt meine ersten 1-2 Wohnungen, ich kann doch mich mit solchen Themen jetzt nicht beschäftigen. Wenn ihr eine erste Wohnung kauft, das könnt ihr schon. Also ihr könnt schon eine Beziehung zum Mieter aufbauen. Bei mir war es auch, ich habe den kennengelernt. Ersten Mieter einmal persönlich, habe dann danach erst so übers Telefon auch ein paar Mal mit ihm telefoniert und so. Das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich, diese persönliche Beziehung aufzubauen, diesen Dialog aufzubauen. Das kann man später, wenn ihr dann vorhabt, größer Investor zu werden und dann, also hast du uns ja auch zum Beispiel unterstützt mit genau dem und diese Schnittstelle für uns gebildet, dann kann man das auch ein bisschen weiter für sich quasi skalieren. Aber dass es eben diesen Dialog gibt, das ist unfassbar entscheidend. So, und jetzt meine Frage ist, bei diesen 300 Meter Gesprächen, jetzt haben wir sicherlich hier 4 extreme Fälle. Wie ist das quasi im Durchschnitt? Was passiert da typischerweise? Gar nicht durchschnittliche Mieterhöhung oder so, sondern was passiert da typischerweise? Was treffen da für Interessen aufeinander?
Ja, also das Gros der Fälle, gerade in den Häusern, wo den Mietern bewusst ist, dass sie einfach eine Miete haben, die weit unter dem Marktniveau ist, das ist tatsächlich sehr, sehr verständnisvoll. Also ich habe sehr viele sehr positive Mietergespräche, die ich führe, wo ich im Durchschnitt 30-40% Mietsteigerung tatsächlich erzielen kann. Also auch da, wie gesagt, nicht immer, ne? Aber im Durchschnitt ist es die Mietsteigerung, die wir erzielen. Das geht auch mal drüber hinaus und ist auch mal nur auf die gesetzlichen 15-20% reduziert.
Nochmal, immer dazu gesagt, von Mieten, die, keine Ahnung, jetzt ist am Markt üblich 10 Euro und die sind bei 5.
Sowas, exakt, ne?
Genau. Und dann von den 5 aus nicht 15 hoch, sondern 30 hoch.
Exakt, genau, richtig, ja, 30-40%. Ja. Das ist halt sehr, sehr häufig, was passiert. Und tatsächlich sind viele Mieter total verständnisvoll und sind auch sehr dankbar, selbst wenn in Fällen in ihrer Wohnung zum Beispiel nichts passiert. Also selbst wenn sie den Anspruch haben, ich nehme gerne eine Mieterhöhung mit, aber müssen es gleich die Marktmiete sein, das schaffen wir vielleicht jetzt noch nicht an der Stelle, so sind wir nicht aufgestellt, aber sie sind auch dankbar, wenn sie dann wissen, dass der Investor dann auch was im Haus macht. Weil auch häufig, ne, bei gerade diesen Underrent-Objekten, ist das Haus natürlich vernachlässigt. Das Haus konnte nie investiert werden, weil auch der Vorvermieter nie die Mieten angepasst hat. Und dementsprechend, ja, der Handwerker kommt nicht mehr zu den Konditionen wie vor 20 Jahren, für die vielleicht noch der Mieter wohnt, ne, wie vor 20 Jahren. Und wenn man das den Mietern tatsächlich auch erklärt, dass es auch darum geht, dass dieses Haus auch in Zukunft gut dasteht und dass auch Gelder vorhanden sind, um auch die Allgemeinflächen auf einen guten Zustand zu bringen. Weil häufig gibt es auch Wohnungen und Häuser, wo man sagt, ganz klar, wir müssen hier ran, wir müssen hier etwas machen. Und lieber Mieter, Sie möchten sich doch auch nicht mehr schämen, wenn Sie Gäste bekommen. Ne? Da möchten Sie sich doch nicht schämen, durch was für ein Hausflur die Gäste hier sozusagen zu Ihnen gehen. Und was das für einen Eindruck hinterlässt. Und da gibt's ein sehr, sehr hohes Einverständnis, wo die Mieter sagen, sie sind sogar dankbar darüber, dass endlich jemand die Probleme im Haus angeht. Und manchmal sind das kleine Sachen und manchmal sind es große Sachen. Aber das wirklich sich kümmern, also an seiner Immobilie dran sein, das Ganze voranbringen, einen besseren Wohnraum, bessere Lebensumstände für seine Mieter zu erschaffen. Das wird belohnt. Am Ende des Tages mit der Mieterhöhung.
Ja, ja. Okay, lass uns mal etwas systematisieren jetzt, wie ein solches Vorgehen aussieht. Mir war es wichtig, dass wir hier die Geschichten erzählen. Ich bin gerade sehr, sehr happy, dass wir solche praxisnahen Geschichten mal gehört haben, ne? Weil das eben, wie gesagt, nicht eine Zeile in der Excel ist, so eine Immobilie. Und jetzt hast du dir ja dann über die Zeit überlegt, quasi, wie gehst du denn vor? Also da kommt eine Immobilie rein, wie auch immer. Also nochmal, wir haben einen Bestand ja zusammen mit Bodo und Martin in der BMMS. Ne? Da haben wir einige Mehrfamilienhäuser gekauft, viele im Speckgürtel von Berlin. Du warst, also können wir auch noch erzählen, wie es eigentlich losging. Ne? Du hast bei uns im Akquise-Team angefangen, oder? Also Immobilien zu suchen, hast du uns geholfen.
Ja. Also Immocation hat mein Leben verändert, kann man sagen.
Also du hast unser Leben auch verändert, muss man wirklich auch mal sagen. Also
Danke. Die Story muss ich ganz kurz erzählen, weil es war so schön. Ich habe mich interessiert für das Thema Immobilien und habe es nicht ganz verstanden. Es haben mir einfach Bausteine gefehlt, ne, bei dem Thema. Ich habe verstanden, Immobilien ist eine super Geschichte und du willst es verstehen und du willst dann rein. Und dann wurden mir eure Ads immer eingespielt. Mhm. Ich dachte am Anfang, was wollen mir diese Jungs denn da verkaufen? Was wollen die mir denn da sozusagen verkaufen? Und habe mich dann für eure Videos begeistert und habe dann auch tatsächlich einen Einstieg in das ganze Thema Immobilien gesucht. Und dann kam von dir der Aufruf, wo du gesagt hast, hey, wir suchen Menschen fürs Akquise-Team, ne? Lernen Immobilien mit uns wirklich an der Front, akquiriere für uns Immobilien. Und ich warte so, yes, hier bin ich. Das ist mein Aufruf. Das Video hat Marco nur für mich gemacht. Hier bin ich. Ich habe mich sofort beworben. War gleich informiert, habe einen Background-Check gemacht zu allen möglichen Geschichten, auch zu Bodo und Martin. Habe mir gleich das Buch bestellt, wo ich dann verstanden habe, von dem sie begeistert sind, ne? Was ich dann gleich auch noch vor dem Bewerbungsgespräch verschlungen habe, um mich da auch richtig gut vorzubereiten. Und wurde dann angenommen bei euch im Akquise-Team und das war für mich großartig. Ich wurde dann auch noch gefragt, weil ich schon Erfahrung als Unternehmer hatte und 70 Leute geführt habe in unterschiedlichen Unternehmen, wo ich dran beteiligt war, ob ich nicht auch das ganze Akquise-Team sogar leiten will. Es waren dann insgesamt 10 Leute. Und das habe ich natürlich sofort angenommen und gesagt, yes, ich bin euer Mann, sehr, sehr gerne. Und von unserer ersten Provision, die ihr dankenswerter ausgezahlt habt, von dem Deal in Eberswalde, habe ich tatsächlich dann mit meinem Partner Daniel das erste Mehrfamilienhaus selber ankaufen können. Also deshalb, man kann wirklich sagen, ja, Immocation hat mein Leben verändert. Das war wirklich toll. Also ganz, ganz lieben Dank dafür die Chance. Und auf dieser Reise dürfte ich halt lernen. Und in eurem Bestand dürfte ich halt auch lernen. Und unser erstes Mietergespräch hat tatsächlich bei euch im Bestand stattgefunden. Und das Mietergespräch 1.0 war eigentlich nur ein Vorbereitungsgespräch, damit die gesetzlichen Mieterhöhungen, die danach verschickt werden, mit möglichst wenig Widerstand unterschrieben werden und einfach durchgehen, um den Mietern das zu erklären. Jetzt kommt die gesetzliche Mieterhöhung in so und so viel Prozent und das ist mit dem Haus geplant. Irgendwann kommen nochmal Balkone dazu und das ist passiert. Und was sind denn überhaupt die Herausforderungen in dem Haus? Das haben wir alles aufgenommen.
Ich wollte nur einwerfen, das glaube ich, ist der Unterschied, den wir sagen, seit dem Dialog. Ne? Also man kann diese Briefe rausschicken zur gesetzlichen Mieterhöhung. Man kann aber sich die Arbeit machen, parallel das Ganze den Mietern auch wirklich zu erklären.
Ja.
Und das lohnt sich für einen selber auch und ist einfach nur fair und verringert den Widerstand ganz massiv und hilft am Ende allen.
Exakt. Aber bei diesen Gesprächen ist halt einfach aufgefallen, Moment, da gibt's die Schwierigkeit in der Wohnung, da gibt's die Schwierigkeit, da wurde irgendwas mal nicht gemacht oder da wünscht sich ein Mieter irgendetwas. Ne? Ein Mieter wünscht sich eine Verbesserung und wünscht sich einen neuen Boden oder was auch immer oder auch ein neues Bad. Und auf einmal haben wir eine Wunschliste aufgenommen und haben gemerkt, ja, Moment, also das können wir ja gleich, das können wir eigentlich auch direkt besprechen, das können wir direkt verhandeln. Wir wissen ja ungefähr, was kostet welche Investition, nach welcher Zeit muss ich das amortisieren. Die 15% oder 20% können wir eh machen und alles, was wir darüber hinaus vereinbaren und was dann diese Investition wieder reinvestiert, also ne, wieder bezahlt, super, auch wieder Win-Win-Situation und das haben wir tatsächlich daraus gelernt und dadurch sind diese Erfolge dann einfach Step-by-Step entstanden bei allen möglichen Objekten, die wir sowohl für euch betreut haben, als auch Objekte, die wir mit Bodo und Martin zusammen gehandelt haben, wo wir dann einfach gemerkt haben, alles klar, es funktioniert. Es funktioniert, wenn wir Lösungen anbieten und es funktioniert, wenn wir zuhören und was, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und vielleicht auch ein Nugget für jeden, der selber so ein Mietergespräch führen will, es funktioniert vor allen Dingen sehr gut, wenn wir nicht bewerten. In dem Moment, wo wir weder gute noch schlechte Lebensumstände eines Mieters bewerten oder wo wir den Zustand einer Wohnung in irgendeiner Form und Weise bewerten und dadurch den Menschen bewerten. Mhm. Und dann häufig natürlich kann dann auch quasi eine Entwertung entstehen. Dann entsteht die negative Energie und das ist der Punkt, der einen dann nicht ans Ziel bringen lässt, sondern wirklich empathisch, offen, interessiert sein, was ist bei dem Mieter passiert, warum ist er in der positiven oder negativen Situation, in der er ist. Und wie kann ich dazu beitragen, als Vermieter diese Situation zu verbessern?
Ja, da kommen deine unglaublichen zwischenmenschlichen Soft Skills raus, würde ich sagen. Das macht sehr viel Sinn, ja. Okay, systematisieren. Ich habe gerade gesagt, da kommt jetzt eine neue Immobilie zu dir, eine neue Mietsituation. Fass mal ganz kurz dein Vorgehen zusammen.
Exakt. Also was natürlich wichtig ist, dass man sich darauf, egal ob man es im eigenen Bestand macht oder auch im fremden Bestand, dass man sich wirklich vorbereitet. Also man muss wirklich eine Bestandsaufnahme haben, man muss die Vermietungssituation verstehen, man muss verstehen, wann war die letzte Mieterhöhung, gab es schon mal eine herausfordernde Mietsituation, war schon mal irgendein Rechtsanwalt für Mietrecht eingeschaltet worden oder etwas, also dass man einfach schon eine Einschätzung hat, wie geht es, wie steht es um diese Immobilie. Man macht natürlich auch eine Marktpreiseinschätzung und ermittelt, für wie viel kann man eine fertig renovierte Wohnung dort vermieten. Und man schaut sich natürlich auch die Potenziale an, zum Beispiel bei den KDU-Sätzen. Ne? Gerade wenn man Mieter hat, die vom Jobcenter bezahlt werden, dann macht es total Sinn, einfach diese Sätze einfach auch zu kennen. Ansonsten gehen wir danach ganz einfach vor. Wir verfassen ein nettes Anschreiben, wo wir uns als neuer Vermieter oder als Vertreter eines neuen Vermieters vorstellen. Wir laden ein zum persönlichen Kennenlernen, kündigen auch schon an. Es ist extrem wichtig, dass es um Verbesserungsvorschläge geht, die wir einsammeln wollen, dass es auch um die neuen Mietkonditionen geht. Also das machen wir nicht irgendwie ganz sneaky, sondern wir kündigen das schon an. Wir sprechen auch über die Mietkonditionen. Wir stellen die Ansprechpartner vor und auch natürlich die Erreichbarkeit. Bei dem Thema Erreichbarkeit muss jeder Investor sich selbst entscheiden, wie er vorgehen möchte oder zu welchem Zeitpunkt er wie vorgehen möchte. Ich habe damit keine Herausforderung, trotz meines Bestands mit den Mietern auf der WhatsApp-Ebene zu sein und einfach auch direkt direkt die Informationen zu haben und schnell die Infos zu haben. Deshalb biete ich das auch immer gerne an, aber das muss jeder Investor für sich selbst entscheiden. Und wenn wir diesen Termin gesetzt haben, dann ist es eigentlich auch schon soweit, dass wir dann vielleicht 2 Wochen später oder 3, 4 Wochen später bei dem Gespräch sind. Und was ich immer wieder nur sagen kann, ist, seid als Vermieter wirklich absolut offen und ehrlich. Also kommuniziert offen und ehrlich, lügt nicht, ne? Auch wenn ein Mieter schon sich auskennt mit den Kappungsgrenzen und allem drum und dran, respektiert das alles, ne? Argumentiert natürlich auch da immer noch dagegen, aber respektiert das und seid wirklich offen und ehrlich. Erfasst alle Verbesserungsvorschläge, die es gibt, egal wie groß oder wie klein die sind. Manchmal sind es die kleinen Sachen, die einen Vermieter so dermaßen stören, wenn man die löst, dass die das einfach auch ermöglichen. Also wo ich sage, dass das kleinste Investment, was man vielleicht einmal hatte, war die Erlaubnis, einem Mieter zu erteilen, sich selbst eine Silikonfuge im Bad zu ziehen, weil das Wasser da irgendwie immer blöd für ihn abgeflossen ist und ihm das Material zu erstatten, dass er sich selbst die Terrasse malt. Ein Investment von 26,99 €, ne, eine Obi-Quittung, die man eingereicht bekommen hat. Aber es waren 2 so elementar wichtige Punkte für den Mieter, dass alles andere für ihn völlig egal war. Das war ihm wichtig. Ne? Und da ist er der Hausverwaltung davor hinterhergerannt, hat nie die Genehmigung bekommen. Der war dankbar dafür, dass auf einmal jemand, der neue Vermieter oder ein Vertreter des neuen Vermieters, bei ihm auf der Couch saß, sich seine Herausforderung angehört hat, die gelöst hat. Und auf einmal war es eine ganz, ganz andere Beziehung. Ne? Und tatsächlich, du hast es selber schon gesagt, dieses persönliche Kennenlernen ist natürlich auch ein Beziehungsaufbau. Ne? Also ich baue zu dem Mieter eine Beziehung auf und verstehe ihn dadurch besser. Und wenn ich die Situation richtig verstehe, dann kann ich sie lösen. Und dann kann ich sie natürlich auch immer lösen mit dem Ziel, die Miete marktgerecht anzupassen. Aber es ist auch immer eine Lösung für den Mieter.
Ja, also man sieht, glaube ich, wie sehr man da einfach die extra Meile gehen kann und wie viel Sinn das macht.
Ja, ich ergänze sogar und sage, gehen muss.
Gehen muss, ja.
Müssen ja, sie ja, gehen. Ja, ja. Wir als Investoren müssen sie gehen oder wir müssen jemanden beauftragen, der sie für uns geht, ne? Und der das allerdings natürlich auch in einem ethischen und moralischen Rahmen macht, der halt funktioniert. Und das funktioniert halt nur, wenn man in Balance ist.
Hast du manchmal Angst oder ist es dir unwohl, wenn du zu Mietern gehst? War das mal so und ist jetzt nicht mehr so? Oder wie fühlst du dich da?
Ich hatte tatsächlich auch schon Situationen, ne, wo die extrem konfrontierend waren, ne, wo man quasi genau der böse Investor war, ne, der jetzt die Mieten erhöhen wollte. Und wo man quasi schon förmlich ausgeladen wurde, ne, und sogar noch nicht mal Gespräche zugelassen worden sind. Und da kann ich auch sagen, wenn man da dennoch liebevoll, aber bestimmt dranbleibt an den Themen und wirklich auch sagt, nee, ich möchte den Zustand der Wohnung wirklich verstehen. Ich möchte die Wohnung besichtigen und es ist natürlich auch unser gutes Recht, als Vermieter diese Wohnung auch richtig zu sehen. Und dann auf einmal, öffnen sich dann doch die Schleusen und man sieht, okay, alles klar, das sind Lebensumstände, die wollen wir nicht für unsere Miete haben. Wir wollen die Lebensumstände verbessern und wir wollen mit dem Mieter eine Lösung finden. Und manchmal ist es auch Angst, die einen Mieter antreibt. Ne? Also der Mieter hat vielleicht auch Angst davor. Und wenn dann auf einmal zu dieser Anonymität, zu dieser Zeile in der Excel-Tabelle auf einmal ein Gesicht dazukommt und man auf einmal Verständnis zeigt, und dann lösen sich solche Situationen auch. Die lösen sich natürlich nicht immer. Allerdings lösen sie sich sehr, sehr häufig in Wohlgefallen aus, weil die Mieter wirklich verstehen, alles klar, okay, es macht Sinn, auch meine Lebensumstände zu verbessern. Und ja, das macht auch Sinn, dafür mehr Miete zu bezahlen. Und unter Umständen betrifft es sogar noch nicht mal meinen privaten Geldbeutel, weil der Vermieter gleich die Lösung hat und einen Wohngeldantrag stellen kann oder was auch immer machen kann oder unterstützen kann.
Ja, ja.
Vielleicht noch dann nochmal, was machen wir vor Ort? Ne? Ja. Was wichtig für uns ist, dass wir natürlich auch nochmal einen Namensabgleich machen. Stimmen die Vertragspartner überhaupt überein? Ne? Gerade bei WG-Vermietung gibt es manchmal auch WG-Verträge, die vom Vater des ursprünglichen Mieters noch gemacht worden sind. In der WG lebt keiner mehr, den er irgendwie noch kennt. Er ist aber noch vollhafter in dieser WG. Die WG-Verträge wurden quasi einfach nur so weitergegeben, unter der Hand, ohne wirklich eine richtige Vertragsform zu erschaffen. Also auch das ist natürlich wichtig, dass man dann auch rechtlich auch aufräumt und einfach klare Voraussetzungen für beide Seiten auch schafft. Was wichtig ist, die Personenanzahl und das Alter aufzunehmen. Natürlich auch die Kontaktdaten. Und wie der Mieter kontaktiert werden möchte.
Personenanzahl gibt es auch manchmal Überraschungen, gell? Also kenne ich auch die eine oder andere Geschichte bei uns.
Total, total, total. Und die Personenanzahl ist sogar gerade auch bei KDU-Mietern extrem wichtig.
Ja, ja.
Na, weil wir dann natürlich den Mietvertrag auch optimieren können anhand der Personenanzahl, nicht mehr anhand der Quadratmeter. Ne? Dann interessiert mich natürlich auch der Beruf und die wirtschaftlichen Verhältnisse. Und ich frage immer, das frage ich tatsächlich immer ab, weil das ist auch so ein bisschen der Elefant manchmal im Raum, ich frage immer die Bleibeperspektive ab. Weil einige haben genau davor Angst, dass sie jetzt gekündigt werden auf Eigenbedarf, ne? Ein neuer Vermieter kommt rein, sie werden auf Eigenbedarf gekündigt und dementsprechend muss das angesprochen werden. Also wir fragen auch immer ganz offen, wie ist die Bleibeperspektive des Mieters? Möchte er überhaupt bleiben? Manchmal gibt es da eine Überraschung und er sagt, nee, ich habe jetzt gerade einen neuen Job in München bekommen, meine Kündigung habe ich schon vorbereitet, ne? Unterschreibe ich ihn, morgen schicke ich ihn und by the way, kann ich irgendwie schon früher raus? Gibt es auch die Möglichkeit? Auch das kann natürlich passieren. Und wir sprechen dann natürlich auch von unserer Seite an, dass wir natürlich auch an guten Mietern interessiert sind. Also wenn wir ein gutes Mietverhältnis haben, dann wollen wir natürlich, dass diese Mietverhältnisse wirtschaftlich sinnvoll beidseitig aufrechterhalten werden. Dementsprechend ist das auch wieder eine Sicherheit, die der Mieter bekommt, wo er sagt, alles klar, super, ich habe die Sicherheit, dass ich hier auch bleiben kann und habe nicht immer im Hinterkopf, oh, morgen kommt vielleicht die Eigenbedarfskündigung. Das ist auch extrem wichtig.
Also ich möchte auch nochmal da einen Satz dazu sagen, weil, also das wollte ich ja auch schon im Intro sagen, wir haben in Deutschland einen sehr guten und sehr hohen Mieterschutz. Und ich bin auch froh darüber, dass wir den haben. Also wem das nicht klar ist, in vielen, vielen anderen Ländern kann man eine Immobilie kaufen und kann danach dem Mieter sagen, dass er jetzt nicht mehr in der Wohnung wohnen kann, weil man möchte jetzt gerne fürs Doppelte an jemand anders vermieten. Das geht in Deutschland nicht. Man tritt in das bestehende Mietverhältnis ein, muss sich um den Mieter kümmern, kann nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 15%, hast du gerade schon gesagt, teilweise mal 20%, ja, Mieten erhöhen. Und das auch richtig und gut so. Und da kann man, glaube ich, wirklich froh drüber sein, dass wir in Deutschland so mit Wohnraum umgehen. Bedeutet auch, wir haben als Investoren da logischerweise eine extra Aufgabe zu gehen, die wir, glaube ich, auch gerne gehen. Und warum ich das gerade sage, ist, weil man in vielen Fällen auch auf Mieter trifft, die das gar nicht so genau wissen. Die also tatsächlich denken, neuer Eigentümer, der schmeißt mich garantiert raus.
Ja, genau. Und manchmal ist es auch das Thema Sicherheit, was dem Mieter als das Wichtigste ist. Hm. Manchmal ist das seine wichtigste Motivation. Ne? Das ist gar nicht, ne, dass der Wasserhahn nicht mehr tropft, der sich vielleicht sogar selber lieber repariert, bevor den Vermieter damit nervt, sondern es ist manchmal auch das Thema Sicherheit, Planungssicherheit einfach für jeden, dass er weiß, alles klar, ich bin hier willkommen, ich kann hier bleiben. Und das nicht nur auf der rein rechtlichen Ebene, weil rein rechtlich hast du es völlig richtig gesagt, aber auch auf der menschlichen Ebene. Ne? Weil in dem Moment, wenn man einen Arschloch-Vermieter auf einmal hat, der dann auch dem Mieter das Leben schwer macht. Es geht quasi, häufig ist es umgekehrt, aber auch das ist ja sozusagen möglich, ne? Der sich halt vielleicht nicht an die rechtlichen Gegebenheiten halten will. Und wenn er dann sieht, alles klar, okay, das ist, ne, der Vermieter ist ein Mensch wie du und ich auch. Natürlich hat er wirtschaftliche Interessen, überhaupt gar keine Frage. Aber ansonsten kann man mit dem reden. Man kann die Sachen auf den Tisch bringen und man kann sagen, was ist einem wichtig.
Ja.
Das ist
okay.
Alles lösbar.
Vor Ort noch, du hast mir dein Vorgehen auch geschickt, ne? Also fotografieren, genau. Dokumentieren und so. Also wenn man schon dort ist, dann sollte man auch gleich alles richtig machen.
Exakt, genau. Also ich mache das so, dass ich tatsächlich auch die technischen Anlagen alle natürlich fotografiere, ne? Sicherungskasten, Zählernummern, nochmal alles, dass ich sozusagen wirklich alles auch habe. Aber auch, wenn es für den Mieter in Ordnung ist, auch nochmal allgemeine Bilder. Ne? Den Mieter sollte man da natürlich auch fragen nach den allgemeinen Bildern, ob man das so machen darf. Und natürlich auch sagen, was man mit den Fotos macht. Ne? Dass es nur für einen intern ist, dass man weiß, alles klar, wenn wir über die Wohnung telefonieren, dann weiß ich, da ist der Boden, da ist die Geschichte. Und wenn ich mit dem Mieter über die und die Herausforderung spreche, dann kann ich mir die Fotos am Rechner aufmachen und weiß, alles klar, okay, so sah das da aus. Okay, jetzt habe ich wieder die Erinnerung bei. Du weißt es selber auch bei mehreren Wohnungen, ne? Bei 5, 6 Wohnungen ist das alles noch in Ordnung. Bei uns, ne, bei über 70 Wohnungen, bei euch, ich weiß die aktuelle Anzahl nicht, es waren auf jeden Fall zahlreiche Wohnungen, ne, man kommt nicht mehr hinterher, man kann sich nicht mehr jede einzelne Wohnung merken. Was wir aber auch erfragen, sind natürlich die Nachbarbeziehungen. Also wir erfragen auch, wie sind die Nachbarbeziehungen? Ist das alles gut? Können wir da unter Umständen mal schlichten? Und wir hatten tatsächlich bei euch sogar im Bestand witzigerweise den Fall, dass wir ein sehr, sehr rührendes Pärchen hatten, die immer Beschwerden bekommen haben, dass sie angeblich so laut immer Fernsehen und Musik hören. Und es hat sich herausgestellt, die waren leider auch geistig quasi ein wenig eingeschränkt und konnten das nicht so gut kommunizieren. Die konnten das nicht, also sie konnten sich quasi gegen den Vorwurf noch nicht mal richtig verteidigen. Ich habe das in den Mietergesprächen dann auch natürlich auch mit angesprochen und es hat sich herausgestellt, die Lärmbelästigung ist da. Sie kommt nur nicht von den Beschuldigten, sondern sie kommen von dem anderen Rentnerpärchen gegenüber, was den Fernseher auf 80% Lautstärke hat, weil das Hörgerät nicht mehr funktioniert hat. Wo wir dann am Ende des Tages, ne, für eine Lösung gesorgt haben. Und mittlerweile wird der Fernseher mit Kopfhörern gehört. Und es funktioniert besser. Das wird auch eine Nachbarschaftsstreit. Kann unter Umständen einfach durch ein Mietergespräch auch geschlichtet werden oder aufgeklärt werden. Also auch das passiert. Ne? Und was uns immer wichtig ist, dass kleine Dinge eine große Wirkung haben. Ja, ist es das quietschende Fenster? Ist es vielleicht irgendeine Undichtigkeit? Oder ist es die irgendwo nicht funktionierende Steckdose, die man auch schnell mal überputzt noch irgendwo hinlegen kann? Sind es die kleinen Dinge, die wirklich eine große Wirkung erzeugen und eine große Zufriedenheit bei dem Mieter haben? Deshalb schreibe ich auch alle kleinen Dinge rein und ich negiere die auch nicht. Ne? Also ich rede die auch nicht klein und sag, ne, wenn der Mieter sich beschwert, ne, dann sage ich nicht, naja, so schlimm ist das doch gar nicht. Mhm. Das wäre absolut kontraproduktiv, sondern egal, wie die eigene Meinung dazu ist, es erstmal aufnehmen, annehmen und auch wirklich ernst nehmen und dann eine Lösung erarbeiten. Ne? Und selbst wenn man dann zum Schluss eine Liste hat von vielleicht 10 Punkten, wo man sich sagt, oh, das kriege ich wirtschaftlich überhaupt gar nicht rentabel hin, weil dann wären wir schon über Markt und das kann der Mieter vielleicht gar nicht zahlen. Dann ja, dann arbeite ich diese Liste durch und sage dann, okay, was wären denn die 3 wichtigsten Punkte dafür? Wenn wir die lösen, ne, womit hätten Sie die größte Zufriedenheit dann auch schon gemacht? Aber das geht nur im Dialog,
ja.
Nicht mit Briefen. Ja. Ja. Die Nachbearbeitung ist natürlich auch immer wichtig. Also ich mache mir einen Ergebnisbericht, mache natürlich dann eine Maßnahmenempfehlung. Die Mietsteigerung dokumentiere ich natürlich auch. Aber das Wichtigste wieder aus der Investorensicht ist dann natürlich auch die Wertsteigerung. Und vielleicht da auch nochmal ein Beispiel, was das bedeutet, ne? was diese 1,5 Stunden wert sein können. Wir hatten eine Mietsteigerung bei einem Kunden von uns von fast 300 Euro. Eine Mietanpassung von 300 Euro und diese Mietsteigerung tatsächlich auch gegen, ne, Renovierung des Bads und allem drum und dran. Aber allein wenn wir den Faktor nehmen von 22, der da handelbar ist, ne, dann ist das eine Wertsteigerung von über 70.000 Euro, die wir quasi mit einem Gespräch und einigen wenigen Renovierungsmaßnahmen, die einen Bruchteil dieser Wertsteigerung kosten, einfach erzeugt haben. Und das ist dann natürlich auch die Magie von Mietergesprächen, die sich dann im Long Game in der Wertsteigerung einfach widerspiegelt.
Ja. Tomek, vielen Dank für diese, für das Vorgehen und diese Praxisberichte. Jetzt wollen wir logischerweise für die ich nicht kenne, noch wissen, wer du bist, was du als Investor machst. Also, du bist 49 Jahre alt, Papa und also im Familienleben auch eingebunden, hast aber in den letzten Jahren eine Menge gemacht, oder? Also, du sagst selber, Immobilien ging 2020 los, glaube ich, ne?
Exakt, genau,
richtig. Ja, ja.
Ich bin nicht nur Papa von einem 12-jährigen Sohn, ich bin sogar noch Bonuspapa von einer 9-jährigen Tochter.
Ja.
Das bin ich. Im Hauptjob bin ich natürlich Makler bei der Magnolia One, ne, Partner auch mit Bodo, Moritz und Martin. Grüße gehen raus.
Also Makler, aber angefangen hast du 2020 mit welcher Idee?
Mit der Akquise für euch. Nee, mit der Akquise für euch.
Das war das Erste, also du hast gesagt, ich will Immobilien machen. Dir war auch klar, du willst Immobilien besitzen und selber Investor sein.
Ja.
Du hast Akquise bei uns gemacht.
Exakt, genau.
Und daraus entstanden ist ein eigener Bestand.
Exakt.
Mhm. Wo und wie? Erzähl mal kurz, eigener Bestand.
Genau, also wir haben tatsächlich 12 Mehrfamilienhäuser angekauft mittlerweile. Also im Endeffekt haben wir das Modell von euch kopiert. Wir haben gesehen, wie Bodo und Martin das mit euch gemacht haben, haben gesehen, oh wow, super, das funktioniert. Wir dürften für euch den Bestand ankaufen, ihn mitentwickeln, haben das ganze System verstanden, Kalkulation verstanden, also ne, auch die Immocation Masterclass dann natürlich gemacht, was ein absoluter Wissensschatz ist, was ich auch jedem an der Stelle nur empfehlen kann. Also euer Hauptprodukt ist am Ende des Tages wirklich ein absoluter Door-Opener dafür und das hat auch einfach geholfen, diesen Bestand aufzubauen. Und dann von der ersten Provision von dem Überswalde-Projekt hatten wir tatsächlich dann den EK-Anteil bereit, den wir gebraucht haben, um das erste Mehrfamilienhaus in Ostdeutschland zu kaufen. In Miro, ein fantastischer Ort. Mittlerweile sind es 12 Mehrfamilienhäuser in Ostdeutschland und NRW und eine Wohnung mit 3 Mikro-Apartments in Berlin. Mhm. Und das sind insgesamt 72 Einheiten. Im Ist und 83 im Soll, wenn man noch die Potenziale ausbaut oder einige Wohnungen auch wieder aufteilt. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Geschenk, was zuteil wurde und was vermutlich nicht so schnell gegangen wäre, hätten wir einmal nicht die Erfahrung bei euch im Ankauf sammeln dürfen und auf der anderen Seite hätten wir die Masterclass nicht gemacht, ne? Weil das ist einfach auch nochmal ein absoluter Kontakt Turbo, ne? Also das Netzwerk, was man in der Immocation Masterclass aufbaut, das ist einfach ein Riesengeschenk. Und da bin ich jeden Tag dankbar. Also es ist wirklich echt cool, was ihr macht und lieben Dank dafür.
Also Tomek, der Dank geht wirklich zurück, ne? Und schön, wenn wir ein bisschen helfen können, aber das sind am Ende, das bist du, ne? Der das gemacht hat. Und also du bist Makler, du bist Investor.
Genau.
Und du bist auch quasi Berater, Dienstleister. Du bietest Exakt. Auch Services an, für eine Immobilie zu beraten oder auch mal Mietergespräche eben zu führen.
Genau.
Was auch spannend ist, wo ich jetzt auch schon den einen oder anderen kennengelernt habe, wir hatten bei uns eine Mastermind in Murnau mit 30 wirklich sehr erfolgreichen gestandenen Immobilieninvestoren und da ging es quasi um dieses Thema, was dann irgendwie das Wort bekommen hat, Sofagespräche, wie wichtig das ist, über alles, was wir gerade gesprochen haben in der letzten Stunde und das ging viel, viel länger bei der Mastermind, das ist richtig ausgeufert, weil alle 30 Investoren gesagt haben, boah, brutal, da bin ich so weit weg noch davon, das so gut zu machen. Mhm. Genau, also ist auch was du tatsächlich anbietest. Ne?
Exakt, als Service, genau. Also durch das Maklerthema ist es ja auch häufig so, dass Kunden auf uns zukommen, die vielleicht Immobilien also Mehrfamilienhäuser zu ganz anderen Preisvorstellungen verkaufen wollen. Und dann sagen wir, gerne, ne, können wir eine extra Dienstleistung auch anbieten und können auch diese Sofagespräche as a Service machen. die Mieten natürlich anpassen, dadurch die Rendite verbessern und dadurch einen ganz, ganz anderen Marktpreis für die Kunden erzielen. Und man muss nicht verkaufen müssen, das geht auch für ganz normale Investoren, aber ich freue mich, das anbieten zu dürfen und auch dadurch wieder sowohl den Investoren als auch den Mietern helfen zu können.
Ja. Okay, jetzt möchte ich den Leuten natürlich noch den Weg zu dir ebnen und zuallererst mal noch sagen, du hast noch eine ganz tolle Rolle, da bin ich auch wirklich unfassbar dankbar, dass du das machst, könnte auch da wieder keinen besseren geben. Du hast nämlich gerade übernommen die Stammtischleitung für den Immocation Stammtisch in Berlin. Okay. Wir haben, ich weiß die Zahl immer gar nicht, es waren mal 80, es sind wieder mehr, ich weiß nicht, wie das so explodieren konnte. Wir haben über 80 Immocation Stammtische, die kostenlos oder gegen den Selbstkostenpreis für irgendwie die Getränke, wo Investoren zusammenkommen, immocation.de/Stammtische und wer dann quasi auf Berlin klickt, der kann zum Stammtisch Berlin kommen und da bist du auf jeden Fall. Mhm. Wann ist der nächste?
26.09.
26.09. Super.
Und wir haben Helge König, den hattest du auch schon im Podcast. Ja. Tatsächlich als
der kommt.
Der kommt, ne, präsentiert auch sein neues Buch und Julia, Daniel und Bodo sind die Immocation Coaches, die da anwesend sind.
Cool.
Und auch da Wissen tanken ist quasi beim Immocation Stammtisch auch an vorderster Front.
Sehr cool. So, und wenn man dich finden will, also Tomek Piotrowski heißt er erstmal. Ich buchstabe den Nachnamen Piotrowski. Kann man auf Instagram finden oder alles an einem Stück, tomekpiotrowski.de. Dann findet man dich oder Magnolia, ist vielleicht noch leichter zu merken. Ne? Das ist quasi der Name, unter dem ihr firmiert als Maklerbrand, aber auch für den Ankauf und genau. die ganzen Services,
die
du machst.
Exakt. Die Magnolia One ist zum Beispiel einfach zu finden oder die Magnolia Gruppe. Also überall vertreten, wo es Social Media gibt.
Ja. Großartig. Tomek, vielen herzlichen Dank für alles, was du tust bei uns, mit uns. Schön, dass wir uns kennen und vielen Dank für diese spannenden Insights.
Und ich freue mich aufs Immocation Festival.
Da freue ich mich auch drauf. Bis dann. Mach's gut, Tomek. Ciao.
Und tschüss.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.